Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Dieser Fall zeigt so ein bisschen, wie wir gerade ticken. Vor etwa 2 Jahren hat sich das Ganze abgespielt. Man muss sich ungefähr vorstellen, dass Lisa ein 13-jähriges Mädchen ist und 30 Stunden verschwunden ist. Und dann taucht Lisa wieder auf und erzählt ihrer Mutter, sie sei entführt worden, geschlagen und vergewaltigt. Und zwar von südländisch aussehenden Männern. Lisa ist ein russlandstämmiges Mädchen und die Geschichte geht relativ schnell rum, vor allem bei Social Media. Und die russischsprachige Gemeinde in Deutschland kritisiert unter anderem die Polizei dafür, dass sie das angeblich gar nicht aufklären will. Wahrscheinlich seien das ja schließlich Migranten oder Flüchtlinge, die das Mädchen vergewaltigt hätten und es sei nicht PC, das aufzuklären. Unter anderem berichten sogar russische Medien darüber und auf einer NPD-Veranstaltung wird unter anderem die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert. Das Ganze geht so weit, dass es hinterher eine Demonstration vom Kanzleramt in Berlin gibt mit 700 Demonstranten und sogar der russische Außenminister den Deutschen vorwirft, sie würden das Ganze gar nicht ermitteln wollen. Und hinterher kommt raus, die Eltern des Mädchens waren eigentlich zu einem Elterngespräch in der Schule eingeladen und davor hatte das Mädchen so viel Angst, war abgehauen und hatte bei einem Freund übernachtet und in der Nacht ist nichts passiert. Um das Ganze noch einen Schritt komplizierter zu machen, kommt hinterher bei den Ermittlungen heraus, dass das Mädchen, 13 Jahre, tatsächlich früher schon Sex hatte mit 2 anderen. Das zwar einvernehmlich, aber es ist natürlich trotzdem eine unheimlich schwere Straftat, denn das Mädchen ist minderjährig. Bis heute ist einer der beiden Täter zumindest verurteilt worden. Herr Pörksen, fangen wir mal so an. Das ist jetzt ein sehr komplizierter Fall, den Sie auch in Ihrem Buch ja schildern. Können Sie auf den Punkt für sich sagen, was dieses Beispiel für Sie am meisten zeigt?
Ja, es zeigt für mich ganz klar, dass Konflikte im digitalen Zeitalter, in einer hochnervösen, hochvernetzten Welt, eigentlich nicht mehr eingrenzbar sind. Also da ist diese Geschichte dieses Mädchens irgendwo in den Hochhausschluchten von Berlin-Marzahn. Und dieses Mädchen lügt und diese Lüge verlässt das Zwiegespräch mit der Mutter und auf einmal explodiert das Ganze zu gleichsam weltweiter Aufregung am Ende des Tages oder am Ende dieses Falles. Sie haben es erwähnt, gehen die verschiedenen Außenminister Deutschland, Russland nun gegeneinander vor und gibt es eine allgemeine Aufregung und Nervosität, demonstrieren Menschen vor dem Kanzleramt. Also Konflikte sind nicht mehr eingrenzbar unter den Bedingungen der Vernetzung. Das zeigt für mich dieser Fall. Und Parallelöffentlichkeiten knallen oder krachen in einer ganz anderen Direktheit und Unmittelbarkeit aufeinander.
Das hört sich so ein bisschen an wie der Titel Ihres Buches, Die große Gereiztheit. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni in Tübingen. Wir reden über uns, wir reden darüber, wie wir miteinander umgehen, wie schnell wir uns auch aufregen und vielleicht, wie wir da auch wieder rauskommen. Er ist heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich grüße Sie, ich freue mich auch.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Bernhard Pörksen ist zu Gast, Professor für Medienwissenschaften an der Uni in Tübingen. Sie haben gerade das Buch rausgebracht, Die große Gereiztheit. Und es kann ja sein, dass der ein oder andere Sie nicht kennt oder noch nicht kennt. Deshalb dürfen Sie sich am Anfang an einem kleinen Rätsel beteiligen, was wir mit unseren Gästen immer machen. Wir haben uns 3 komplett fiktive Aktivitäten für Sie ausgedacht, von der Sie mal schauen können, ob es vielleicht eine dabei gibt, die Sie irgendwie in einer Art und Weise anmacht. Wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Bernhard Pörksen. Die erste, eine Besentour durch Tübingen und Umgebung.
Keine Ahnung, was es ist. Also da muss ich sofort passen.
Eine Besentour?
Besentour.
Warten Sie mal, ich google das mal nebenbei.
Hat es was mit Fasching zu tun?
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber der ist ja, wenn wir das Gespräch ausstrahlen, schon wieder etwas weg. Ah, ich sehe gerade, ich habe das mal eben eingetippt, eine Besentour ist eine Tour unter anderem durch die Weinberge. Wenn Restaurants draußen den Besen draußen haben, dann kann man da einkehren und eine Weintour machen. Also es ist sozusagen das Signal für den Wanderer, Wein trinken zu gehen in den Weinbergen rund um Tübingen. Machen Sie so, sind Sie aktiv, was Wandern angeht?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Und der Begriff der Besentour ist mir nicht bekannt. Wissen Sie, wir Akademiker sitzen immer in unseren Universitätszellen im kalten Neonlicht und haben Zahnschmerzen und gehen nicht auf Sauf- oder Kneipentouren in dieser Art, das muss man sagen. Also diese Aktivität fällt schon mal aus. Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr haben.
Doch, doch, da kommen noch 2. Zweite Möglichkeit, eine Stunde Gespräch mit Alexander Gauland und Alice Weidel.
Um Gottes Willen, dritte Möglichkeit.
Kein Interesse daran?
Nein, tatsächlich nicht. Ich persönlich finde das, was Gauland macht, eine schlimme Form, eine aggressive Form von Populismus und auch die Agitation von Alice Weidel kann ich in gar keiner Weise ernst nehmen. Also ich finde, sie sind als Gesprächspartner, und das sage ich jetzt mal ganz robust und ganz ernst, nicht satisfaktionsfähig, nicht ernst zu nehmen. Man kann sich allenfalls mit ihnen streiten, aber es sind ja beides Leute, die es sehr geschickt darauf anlegen, nun zu provozieren und Stöckchen hinzuhalten. Und viele Journalisten machen auch den Fehler, dass sie immer wieder über diese Stöckchen drüber springen. Und es geht darum, Aufmerksamkeit zu generieren, Aufmerksamkeit für die eigene schlechte Sache. Daran hätte ich gar kein Interesse, daran mitzuwirken.
Ich frage mich das ja auch manchmal so als Journalist im Sinne von, müssen wir mit diesen Personen reden oder müssen wir nicht reden? Ich glaube ja manchmal, dass das also so eine Frage der Form ist oder auch der Gedanke, müssen wir uns nicht auf die, hört sich jetzt sehr pauschal an, aber so ist nicht gemeint, also müssten wir uns nicht auf Alexander Gauland und Alice Weidel zubewegen, dann einen Rahmen schaffen, in dem ein echtes Gespräch möglich wäre und es dann trotzdem versuchen? Oder ist das zu naiv?
Na, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt drauf an. Also wir brauchen im Umgang mit Populisten, ganz gleich ob von rechts oder von links, so eine richtige Balance, eine richtige Mischung aus Gesprächsbereitschaft und Konfrontationsbereitschaft. Also wenn man immer nur Gespräch sagt und Dialog fordert, dann wird womöglich eben auch völkisches Denken auf diese Weise legitimiert. Aber nur Konfrontation bringt natürlich auch nichts. Also was es sicher braucht, sind andere oder neue Formate. Also denken Sie an die alten Gesprächssendungen eines Günter Gauss im Fernsehen zurück. Also eine Stunde lang Talk. Da kann man wirklich etwas rauskriegen. Da kann man wirklich jemand porträtieren. Aber ich verstehe jetzt gewissermaßen diese Aktivitäten, die Sie mir vorschlagen, als etwas, das Spaß machen sollte oder irgendwie Erkenntnis verspricht. Und da fallen, glaube ich, und das sage ich nicht arrogant, sondern einfach in Kenntnis dieser beiden Personen, da fällt, glaube ich, das als eine Spaßaktivität aus.
Vielleicht ist die dritte mehr ihres. Ein Tag mit einem Kommunikationsteam eines Politikers ihrer Wahl.
Absolut, würde ich sofort machen. Würde mich ganz besonders interessieren, das ehemalige Team von Martin Schulz, also seine drei Berater, die ihn durch den Wahlkampf und diesen unendlichen Hype und diesen unendlichen Absturz hindurch begleitet haben. Das würde ich sehr gerne machen, mit denen heute darüber nachdenken. Was ist da eigentlich passiert? Welchen Anteil haben die Berater? Welchen Anteil haben die Journalisten? Welchen Anteil hat Martin Schulz selbst an diesem irrwitzigen Absturz, den wir in den letzten Tagen beobachten konnten?
Okay, das heißt, wenn Sie sich über eins aussuchen müssten, die Sauf- und Besentour durch Tübingen und Umgebung, die Stunde mit Gauland und Weidel oder das Kommunikationsteam, dann höre ich raus, es wäre wahrscheinlich Nummer 3.
Na, es wäre definitiv Nummer 3. Die ersten zwei Vorschläge sind schrecklich und weise ich mit aller Entschiedenheit zurück, lieber Herr Präger.
Sagt Bernhard Pörksen, ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen, hat das Buch geschrieben, Die große Gereiztheit, und ist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Bernhard Pörksen ist zu Gast, ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen. Sie beschreiben in Ihrem Buch Die große Gereiztheit etliche Beispiele, die so ein bisschen illustrieren, wie, sagen wir mal, unser vorsichtig ausgedrückter Umgangston miteinander ist. Am Anfang oder relativ am Anfang gibt es dieses sehr schöne Beispiel einer Studierenden aus Amsterdam, die behauptet, 42 Tage lang im Urlaub zu sein. In Thailand, Laos und Kambodscha. Das kann man auch auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgen. Und macht auch ihre Follower da neidisch. Also da gibt es tolle Bilder zu sehen. Palmen, Strand, Schnorcheln, Kultur. Und dann kommt irgendwann raus, das ist eigentlich ein Projekt ihrer Bachelorarbeit. Die war nämlich gar nicht im Urlaub, sondern saß als Studentin in der Wohnung in Amsterdam und hat sich echt viel Mühe gemacht. Also wenn man sich das online anguckt, die Bilder sind echt gut gefotoshoppt und die Kulissen sind vernünftig gebaut und Freunde und Familie haben das auch wohl geglaubt, also handwerklich gut gemacht. Ist das, also wenn man so viel Arbeit in Täuschung reinsteckt, zeigt das eigentlich, dass so ein Konzept von Wahrheit oder Wahrheitsorientierung gar nicht mehr wichtig ist, oder ist das zu überspitzt?
Das würde ich sagen, ist zu überspitzt. Also wir sehen uns ja nach der Ruhebank fester Wahrheiten. Wir sehen uns nach Gewissheiten. Wir wollen Gewissheit haben. Aber wir haben natürlich im digitalen Zeitalter die Möglichkeit der Manipulation, man könnte sagen, Manipulationspraxis hat sich gleichsam demokratisiert. Und genau das zeigt ja dieser Fall. Also diese junge Studentin, die nun einfach behauptet, sie sei da unterwegs im Ausland und faktisch die ganze Zeit in ihrem Zimmer sitzt und ein paar Mal ins Solarium geht und ansonsten noch irgendwann mal in irgendein Swimmingpool in Amsterdam, um ein paar weitere Unterwasserfotos nun zu fingieren. Also ist ja eigentlich eine grandios gute Nachricht. Jeder kann heute als Sender eigenen Rechts seine Ideen bekannt machen. Jeder hat aber auch natürlich Manipulationsmöglichkeiten. Und wir müssen gar nicht von russischen Trollen reden, sondern wir können ganz viele einzelne Fälle aus unserem eigenen Alltag heranziehen, um zu erleben, es gibt so etwas wie eine grundsätzliche Echtheitsungewissheit im digitalen Zeitalter. Wir wissen nicht so genau, was stimmt. Wir wissen nicht so genau, wer welche Information hat, was er mit diesen Informationen anfängt, wie sie sich womöglich verbreiten. Und dieses Gefühl der Verunsicherung, das versuche ich in diesem Buch unter dem Stichwort Wahrheitskrise zu beschreiben und zu charakterisieren.
Aber das geht ja sogar so weit, dass jetzt bei der Studentin aus Amsterdam, habe ich mich das zumindest gefragt, im Sinne von, kann ja sein, dass ein paar enge Freunde das mitgekriegt haben oder so. Oder vielleicht hat die auf Facebook nur Freunde von Menschen, die sie gut kennen oder so. Aber letztendlich ist das ja sogar die Frage danach, weiß ich eigentlich, mit wem ich da kommuniziere?
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und wir können ja sagen, die Frage, mit wem reden wir überhaupt, ist ein zentraler Mechanismus, um einzuschätzen, ist etwas vertrauenswürdig, wahr oder nach unserer Auffassung real oder eben bloß fingiert. Also hat man es mit einem Journalisten zu tun, der nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert hat? Hat man es mit einem PR-Profi zu tun, der einfach seine Geschichte verbreiten möchte? Ist womöglich, steckt ein Werbeinteresse oder ein Interesse nach politischer Desinformation dahinter? All das sind ja Grundsatzfragen der Kommunikation, die es uns überhaupt erlauben, etwas einzuschätzen. Es gab ja schon Anfang der 90er einmal in der amerikanischen Zeitschrift New Yorker diesen wunderbaren Cartoon. Da sieht man so einen Hund an einer Computertastatur sitzen und auf einen Bildschirm starren. Und dann heißt es als Bildunterschrift: Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und genau diese Möglichkeit, sich zu verstellen, diese Möglichkeit, eine andere Identität anzunehmen, die hat natürlich viele positive Seiten, aber sie hat auch dieses Element der Verunsicherung, der grundsätzlichen Verunsicherung, was Realitätsgewissheit angeht.
Das eine ist sozusagen, weiß ich, wer es sendet. Ne? Und das andere, das erleben wir hier auch sozusagen in vielen Konferenzen, die wir bei uns im Sender oder wo auch immer in anderen Medien oder anderen Unternehmen wahrscheinlich auch abgehalten werden. Wir haben so, also es ist viel diffus, ne? Wir wissen nichts mehr so genau. Und das bedeutet ja zum Beispiel jetzt auch mal eben auf den Journalismus bezogen, dass wir ganz viel machen, was früher mal symbolische Politik hieß. Ne? Also wir gucken auf Gesten, die wir irgendwie abbilden können. Und dadurch schaffen wir ja nicht mehr, keine Ahnung, mehr Verständnis oder mehr Orientierung, weshalb ja vielleicht Menschen irgendwie Medien auch noch konsumieren. Aber das heißt doch auch, dass sagen wir mal sowas wie die klassischen etablierten Medien, zu denen ich jetzt auch mal ein Haus wie das unsere zählen würde, das auch ganz gut mitmachen. Das heißt auch, wir müssen auch irgendwann anfangen, mal umzudenken.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also Sie meinen, man stürzt sich gleichsam auf bestimmte Schlüsselbilder, Gesten, Zeichen, damit man überhaupt noch etwas
gesichert hat. Damit ich überhaupt noch was dekodieren kann.
Ja, und zwar blitzschnell, scheinbar. Das ist ein interessanter Punkt, da habe ich noch so nicht drüber nachgedacht. Aber im Grunde genommen brauchen wir natürlich längst so etwas wie einen investigativen Medienjournalismus, eine Untersuchung der Frage, ja, wer kommuniziert und manipuliert eigentlich mit welchen Techniken? Und darüber braucht es Aufklärung, darüber braucht es ein Nachdenken und darüber müssen Leute Bescheid wissen.
Das wird Stefan Niggemeier von Übermedien jetzt auf jeden Fall auch.
Ja, unbedingt. Ja, seine Seite Übermedien, Stefan Niggemeier, das ist aus meiner Sicht ein grandios gutes Beispiel für diese Form von Medienjournalismus. Ein Medienjournalismus, der sich wirklich der Aufklärung verschreibt, sehr genau, sehr präzise. Also unbedingt dort vorbeischauen und unbedingt abonnieren.
Aber das heißt doch in letzter Instanz, wenn wir es auch auf andere Nachrichtenbereiche übertragen oder auch für mich als Normaler, jetzt gar nicht, wenn ich in den Medien arbeite, aber einfach mal zu sagen, hey, ich möchte es gar nicht wissen oder ich muss auch mal sagen, ich weiß es nicht und ich habe davon keine. Also so ein bisschen den Mut zum Nichtwissen, das muss doch eigentlich etwas sein, was wir uns alle wieder zugestehen. Damit meine ich nicht nur Medien.
Unbedingt. Also diese Formel, ich weiß, dass ich nichts weiß, diese alte philosophische Weisheit, die ist aktueller denn je. Denn anzuerkennen, dass man etwas noch nicht weiß und das auch transparent zu machen gegenüber den Hörern, gegenüber den Zuschauern, gegenüber den Lesern, das ist eine Form der Beschreibungsdemut, die in diesen Zeiten, in denen scheinbar immer alle sofort ganz genau Bescheid wissen, wichtiger ist denn je.
Das eine ist, ne, das schnelle Bescheidwissen und das andere schildern Sie an einem sehr schönen Beispiel, wie ich finde. Da geht es um dieses Mädchen in Schottland, die ist 9 Jahre alt, das muss 2012 gewesen sein, so schreiben Sie das zumindest, und sagt, ne, ich möchte Journalistin werden. Dann richtet der Papa ihren Blog ein. Und das, was das Mädchen macht, ist, das fotografiert das Essen in der Schulküche und sagt, hier, guckt mal, das sieht aber gar nicht so lecker aus. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem es dann losgeht. Jamie Oliver reagiert darauf und viele andere. Und dann sagt die Schule irgendwann, nee, wir verbieten dir, das weiter zu posten. Und dann schreibt sie genau das in ihrem Blog, also so eine Art Goodbye-Eintrag. Und dann gibt es wieder Reaktionen, bis hin zu, also dann gibt es so Rage-Donations und die New York Times berichtet und so. Das heißt doch, eigentlich ist sowas wie, wie soll man das nennen, sowas wie eine kurzweilige, eine schnelle Emotion, eigentlich die wichtigste Währung in unserer Kommunikation heute.
Auf jeden Fall eine ganz zentrale Währung. Und dieses Beispiel zeigt noch was anderes, nämlich eigentlich zwei Grundgesetze digitaler Kommunikation. Das erste Grundgesetz könnte man das Gesetz der neuartigen Asymmetrie nennen, der neuartigen Asymmetrie von Anlass und Effekt, von Ursache und Wirkung. Also dieses kleine Mädchen postet ein Foto, die Schulleiterin verbietet das und auf einmal gibt es von der Indian Times bis zur New York Times bis zur Bild-Zeitung in Deutschland Aufregung und ihr Blog hat innerhalb von 24 Stunden 1 Million Besucher. Und das zweite Gesetz ist das Gesetz von der Unmöglichkeit der Zensur. Wer etwas unterdrücken möchte, wer Information gewissermaßen zensieren möchte, macht sie unter Umständen eben erst dadurch bekannt. Und genau das ist hier passiert. Also der Kontrollversuch erzeugt den Kontrollverlust. Das hat die arme Schulleitung auch an diesem Beispiel bitter erfahren müssen.
Dann lassen Sie uns gleich mal drauf gucken, dass das vielleicht in manchen Fällen ja sogar sinnvoll sein kann. In anderen Fällen bedeutet das ja auch, dass sozusagen unsere Privatsphäre gar nicht mehr geschützt ist. Bernard Perksen hat das Buch geschrieben, Die große Gereiztheit, ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni in Tübingen und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Bernard Perksen ist zu Gast, Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen. Wir haben gerade eigentlich an zwei Punkten waren wir schon, so nach der Frage, warum wir so gereizt miteinander umgehen. Einmal haben wir den Punkt gehabt, dass uns nicht immer ganz klar ist, mit wem wir eigentlich was debattieren. Also gibt es noch sowas wie eine Wahrheitsorientierung. Und das Zweite, das war so ein letzter Punkt, den Sie gerade auch genannt haben, also sowas wie, wenn ich etwas versuche zu verschweigen, also das Bemühen um Zensur, sorgt eigentlich erst dafür, dass Leute da genauer hingucken. Und vielleicht ein ähnlicher Fall zwischen ist Anlass und was für eine Verhältnismäßigkeit ist da noch gegeben, hat sich am 11. September 2016 abgespielt. Das ist mitten im Wahlkampf oder schon am Beginn des Wahlkampfes. Hillary Clinton ist am Ende der Kräfte, ist auf einer Gedenkfeier eben zu 9/11 und muss früher gehen. Und dann sieht man sie so, denn es gibt ein Handyvideo davon, wie sie zusammensackt, bevor sie sozusagen in ihre Limousine hineingestützt wird. Und alle Medien ziehen dann nach und berichten darüber. Das ist sogar ein Video von einem ihrer Anhänger. Also was ist das denn für ein Reflex? Können Sie mir das erklären, ein solches Video überhaupt aufzunehmen? Also da ist eine Person, für die ich vielleicht sogar arbeite und die ich mag und im Wahlkampf unterstütze, dann ist da ein Moment der Schwäche und ich habe den Reflex, das A aufzuzeichnen und B zu posten?
Na, ich glaube, man muss da gar nichts Böses unterstellen. Wir können an vielen Beispielen zeigen, dass Menschen verarbeiten, indem sie filmen oder fotografieren und dann teilen. Also manchmal auch aus einem Moment der Überforderung heraus.
Gott, Übersprungshandlung.
Da habe ich irgendwas gesehen, was mich verstört, irritiert, aufregt, berührt, emotional überfordert. Ich halte es fest und ich lade es auf Facebook hoch oder teile es mit meinen Freunden und es gelangt auf diese Weise in die digitale Öffentlichkeit. Und noch etwas zeigt dieser Fall, nämlich, dass wir in eine Sphäre oder dass die Politiker unter den gegenwärtigen Bedingungen in eine Sphäre der totalen Transparenz oder der grellen Überbelichtung hineingedriftet sind. Ich habe diesen Fall um Hillary Clinton und diese Gedenkfeier, die sie verlassen muss, zum 11. September 2016 sehr genau rekonstruiert. Und man sieht, dass schon nach 20, 25 Minuten die ersten Journalisten auf Twitter nachfragen, sag mal, wo ist eigentlich die Hillary Clinton hin? Weiß jemand was Genaueres? Dann kommt dieser Anhänger, dieser Mensch, der mit seinem Smartphone nun Hillary Clinton auf dem Weg ins Wageninnere filmt und diesen Zusammenbruch dokumentiert. Und 2 Stunden später ist dieses Filmchen dann gleichsam überall, wird Hillary Collapsing zum weltweiten Trend in den Suchanfragen oder auf Twitter. Also eine Überbelichtung der politischen und der sonstigen Verhältnisse, die im Grunde genommen zu einer Drohkulisse geworden ist.
Aber ist das nicht, also das soll jetzt gar nicht so, wahrscheinlich nicht so aggressiv klingen, wie es vielleicht rüberkommt, aber also das kann doch nicht sein, dass wir so naiv sind, dass wir glauben, ein Politiker wie die Hillary Clinton, die ist immer fit, der geht's immer gut. Also die wird doch auch mal krank sein, die wird erschöpft sein. Das habe ich jetzt auch bei Frau Merkel und bei den anderen Politikern in den Verhandlungen zur Großen Koalition gedacht. Wenn ich da 48 Stunden durchverhandle, ja, dann stehe ich vielleicht auch einfach mal müde am Pult beim nächsten Morgen an der Pressekonferenz. Und das ist nicht mehr und auch nicht weniger, als da ist jemand erschöpft. Also müssen wir da nicht alle irgendwann nochmal anfangen, auch nachzudenken, ohne jetzt den großen Zeigefinger rausholen zu wollen. Aber Sie merken, so ein gewisses Unverständnis macht sich da auf meiner Seite breit.
Ja, ich sehe das ganz genauso wie Sie. Also ich würde das sogar noch härter formulieren. Ich sehe und ich schließe mich da durchaus ein. Also immer nur die anderen zu kritisieren, ist ja ein blödes Spiel. Aber ich sehe tatsächlich, dass wir eine Art merkwürdige Schizophrenie besitzen im Umgang mit Prominenten, im Umgang mit Politikern. Wir wollen sie einerseits als die großen Lichtgestalten, als die Helden, als die Vorbilder, als die Charismatiker, als die Geheimnisvollen, als die Menschen mit Aura. Wir wollen sie gleichsam als Kaiser und Könige in so einer naiven Überhöhung. Und gleichzeitig wollen wir sie entzaubern, wollen wir sie kritisieren, sollen sie genauso sein wie wir selbst. Also sie sollen Kaiser sein und Kumpel, beides gleichzeitig, total authentisch, nahbar, immer erreichbar, interaktionsfähig und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eben geheimnisvoll, charismatisch und von einer gleichsam Übermenschlichkeit, die kein Mensch verkörpern kann. Und diese Schizophrenie des Anspruchs, hat aus meiner Sicht längst etwas Zerstörerisches entwickelt.
Ja, das heißt doch, wir müssen auch bei uns anfangen zu arbeiten. Ich habe gerade gezögert, weil ich so bei mir drüber nachgedacht habe und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das will. Also mir würde ein reflektierter Politiker, der vielleicht auch mal steht und am Morgen danach sagt, das waren jetzt 48 Stunden, jetzt bin ich platt, seien Sie mir nicht böse, wenn wir Ihnen nur kurz drei Sätze sagen. Ich glaube, damit könnte ich ganz persönlich ganz gut leben und zwar sowohl als Journalist als auch als Bürger.
Ich bin da nicht so sicher. Also ich will Ihnen natürlich nichts unterstellen, aber Sie sind jetzt ja für mich nur der Prototyp.
Absolut.
Ja, ja, genau. Also ich will da nichts unterstellen, aber ich bin mir nicht so sicher. Gucken Sie sich mal an, Angela Merkel im Vergleich zu Martin Schulz. Martin Schulz, der Schwächen zeigt, der sich von Markus Feldenkirch in einem grandios guten Spiegelreporter begleiten lässt über die Tage seiner Kanzlerkandidatur hinweg, der gleichsam die Hinterbühne offenbart. Da flucht und erschöpft ist und mal krank und übellaunig und gar nicht deswegen immer auf der Höhe. Hat es ihm genutzt? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht,
weil wir noch nicht so weit sind. Faktisch gilt nämlich, dass Angela Merkel die eigentliche Medienkanzlerin ist. Warum? Weil sie so gut wie nichts
von sich preisgibt.
Weil sie so gut wie nichts offenbart. Weil sie versucht, total die Kontrolle zu behalten über das, was über sie bekannt wird. Wir wissen auch nach diesen Jahren der Kanzlerschaft so gut wie nichts. Es hat niemals eine Home-Story gegeben, vielleicht eine gute Nachricht. Es hat niemals die Preisgabe von Privatem gegeben und sie vermag auch diejenigen, die sie an sie bindet, dazu zu verpflichten, mit absoluter Loyalität und Diskretion damit umzugehen. Also diese Form der Selbstkontrolle und der Inszenierungskontrolle macht sie aus meiner Sicht zur eigentlichen Medienkanzlerin. Und derjenige, der sich offenbart, der verliert. Und das ist keine gute Nachricht.
Ah, ich meinte vielleicht auch einen anderen Punkt dabei. Ich verstehe, was Sie meinen, das Offenbaren von Martin Schulz. Ich glaube, mein Argument ist eher eins der Reflektiertheit. Also mir geht es nicht darum, in jedem Moment den echten Martin Schulz zu erleben, sondern mir geht es darum, zu sagen, wenn jemand nach 48 Stunden Verhandlung vor die Kamera tritt, ist jedem klar im Raum, dass da jemand erschöpft sein muss. Und das darf ich deutlich sagen im Sinne einer Reflektiertheit. Ich verstehe, was die Situation ist. Da stehen drei erschöpfte Politiker vor mir und das ist in Ordnung. Das finde ich ist nochmal was anderes, als ich verstehe trotzdem den Punkt, dass das mit dem Enthüllen auch wichtig ist, aber das finde ich ist nochmal eher eine Frage von Haltung und Reflektiertheit als eine Frage von Aufdecken der authentischen Person einer Angela Merkel, weil ich letztendlich auch denke, die hat genauso ein Recht darauf, als Privatperson irgendwie auch ein Stück Privatperson zu bleiben, wie alle anderen auch, vielleicht in einem anderen Verhältnis als andere.
Ja, ich stimme in dieser Hinsicht stimme ich Ihnen zu, glaube aber trotzdem, dass das Offenbaren von Schwächen in einer Gesellschaft, die diese Schwäche sofort zum Anlass nimmt für Spott, für Häme, für die Attacke bis hin zu dem YouTube-Video über die peinlichen Versprecher oder die Gehversuche bei bei einem englischen Vortrag oder was auch immer, dass das Offenbaren viel zu oft noch auf eine ja letztlich entwürdigende Art und Weise, klingt ein bisschen moralinsauer, gebe ich zu, ausgenutzt wird.
Ja. Das bringt uns auch nochmal auf den Punkt im Sinne von, jetzt mal eben auch, ich docke mal am moralinsauren Gedanken an, und im Sinne von Frage, gucken wir eigentlich auf die Aspekte, die wirklich wichtig sind in einem Ereignis. Da denke ich an dieses Beispiel, das ist relativ bekannt, das war 2015, das schildern Sie auch. Da geht es um Walter Palmer, der ist Zahnarzt in den USA und der erschießt in Simbabwe Löwe Cecil. Und dann gibt es da eine riesen Berichterstattung über den armen Löwen und so weiter und so fort. Und dann gibt es irgendwann im Nachklapp in anderen Medien oder wenn man mal mit Menschen spricht, die in Simbabwe leben, dann sagen die, das ist ja interessant zu sehen, oder ein paar zumindest, dass ihr so viel Mitleid mit dem Tier habt, das macht unser Leben in Simbabwe gerade kein Millimeter besser. Also die Frage danach, ist das eigentlich das wirklich wichtige Thema in Bezug auf Simbabwe?
Absolut. Sie sehen an diesem Fall auch, wie gut emotionale Themen funktionieren, geteilt werden. Also man hat ja heute im digitalen Zeitalter sehr feinnervige Messinstrumente. Man kann ganz genau Echtzeitquoten erheben, was wird zu welchem Zeitpunkt von wem wie lange angeschaut, geteilt, kommentiert, und da gibt es die entsprechenden Messdienste, ob das jetzt Google Analytics ist oder Spike News oder CrowdTangle. Sie können also heute Quoten in Echtzeit erheben und sehen, was geht gerade in Indien viral oder welche Story explodiert in Mecklenburg-Vorpommern oder in einem anderen Land oder in einem anderen Bundesland. Und Sie können dann sich gewissermaßen auf diesen beginnenden Hype draufsetzen als ein Medienunternehmen und den systematisch verstärken. Also wir haben eine, und das versuche ich auch in diesem Buch sehr genau zu zeigen, wir haben eine Hype-Kultur und eine Emotionalisierung von Öffentlichkeit, die tatsächlich in dieser Qualität etwas Neues ist und die natürlich dann zu einer massiven Themenverschiebung führt. Also auf der einen Seite Leute, die über eine tatsächlich relevante Auseinandersetzung im Nahen Osten berichten, und dann wieder ein Thema von einem unheimlichen Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken oder dieser Löwe, der dann umgebracht wird und der auf diese Weise weltweit für Aufmerksamkeit sorgt.
Und die ja gleichzeitig, Stichwort, Sie haben es vorhin selbst gesagt, Asymmetrie, also was ist eigentlich der Fehler oder die Verfehlung und wie schlimm sieht diese Strafe aus? Ich denke da an die eine Geschichte, die Sie auch schildern, das ist glaube ich eine PR-Managerin, die von London aus nach Afrika fliegt und dann einen sehr, sehr wirklich dusseligen Spaß bei Social Media veröffentlicht und schreibt so sinngemäß, ich bin auf dem Weg nach Afrika, hoffentlich kriege ich kein AIDS, mache nur Spaß, ich bin ja weiß. Ganz schlechter Scherz, wie hinterher rauskommt, kommt raus, es war ironisch gemeint, ne? Natürlich komplett dusselig, aber deren Frau oder das Leben dieser Frau liegt in Trümmern in dem Moment, als die, ich glaube in Johannesburg oder wo auch immer, dann aus dem Flieger steigt. Da wird nämlich schon auf sie gewartet, die verliert ihren Job hinterher und so, wo man einfach mal sagen muss, ja, nicht lustig, schlimmer Scherz, aber ihr Leben danach liegt in Trümmern. Das kann doch nicht sozusagen die Verhältnismäßigkeit sein. Ich klinge schon wieder so moralinsauer.
Es ist auf jeden Fall ein
Beispiel.
Ich
bin emotional aufgebracht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Beispiel. Das zeigt, diese Frau hat da auf Twitter diese Meldung abgesetzt, kurz bevor sie dieses Flugzeug nach Südafrika in London besteigt. Und das ist tatsächlich ein Tweet, den man eigentlich nicht verteidigen kann. Und dann kommt ein anderer Blogger oder Journalist dazu, der 15.000 Follower hat. Sie hat selbst nur ein ganz paar wenige auf Twitter und macht diese Geschichte bekannt. Und das beginnt so eine Art Fahndung nach dieser Person. Es beginnt so eine Art Menschenjagd und sie ist noch im Flugzeug. Da schreiben die Ersten unter dem, sie heißt Justine Sacco, unter dem Hashtag Has Justine Landed Yet? Nun lass uns mal zum Flughafen fahren, und wer sagt dir eigentlich, dass sie längst gefeuert ist? Also da entlädt sich ein Hass und eine Brutalität, die tatsächlich in kaum einem irgendwie gearteten Verhältnis zum Anlass steht, und jemand wird in dieser Weise gezeichnet.
Jetzt müssen wir einmal ehrlich sagen, zumindest ich muss es einmal sagen, wir machen es ja auch. Also ne, wir machen es ja bei den sozialmedialen Kanälen auch, dass wir Dinge teilen und verbreiten. Und deshalb müssen wir gleich einmal gucken, was sind denn aus Ihrer Perspektive Lösungen, die sein können. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Bernhard Pörksen ist zu Gast. Wir reden darüber, wie wir vielleicht mit diesen Mechanismen der großen Gereiztheit, so heißt auch Ihr Buch, umgehen können und wie wir das vielleicht lesen können. Können Sie mir einmal sagen, also wie Sie persönlich damit umgehen, im Sinne von, weichen Sie Social Media manchmal dann aus, weil Sie das fasten müssen, damit Sie sich dem irgendwann wieder stellen können?
Ja, das ist ganz gewiss eine Möglichkeit, dass ich mich versuche, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg zu irgendeiner Form von Achtsamkeit zu erziehen, dass ich versuche, die Phasen der tiefen Konzentration zu schützen und nicht online zu sein und nicht mal irgendwie zu surfen, weil ich natürlich auch weiß, wie leicht man sich und wie leicht ich mich und wie gerne ich mich ablenken lasse.
Ja, auch im Sinne von, auf der einen Seite wollen wir ja auch berührbar sein. Also wir möchten ja auch diese Emotionen erleben. Aber berührbar sein heißt natürlich auch, dass in dem Moment, wo ich Dinge sehe, die mich aufregen, ich mich auch aufrege. Ne? Also ich muss sozusagen immer wieder auch schaffen, emotional offen zu sein. Und gleichzeitig ist es immer auch eine Gefahr, weil es ja auch verletzen kann.
Unbedingt, das ist ein ganz guter Punkt. Das ist eigentlich ein Dilemma und ein Suchen nach der richtigen Balance zwischen emotionaler Berührbarkeit auf der einen Seite und notwendiger Ignoranz oder eigene Gedanken zu denken und nicht nur den Spuren des gerade aktuellen Erregungsthemas zu folgen.
Gibt es für Sie sowas wie ein Ziel oder einen Grund, sich diesem Thema so intensiv gewidmet zu haben?
Na, es gab schon einen Anlass oder es gab verschiedene Anlässe. Ich habe einfach gemerkt, nachdem ich die ersten 10 Jahre als Medienwissenschaftler, vor allem als Theoretiker gearbeitet habe, mich mit Konstruktivismus und Erkenntnistheorie und all diesen Dingen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, Mensch, da draußen läuft eine Art Medienrevolution. Und habe im engsten Bekanntenkreis erlebt, wie einzelne Leute angegriffen wurden, wie sie ihre Reputation verloren haben, wie sich Politik unter den gegenwärtigen Transparenzbedingungen verändert. Habe mit meinen Studenten ein Buch geschrieben, für das wir Spitzenpolitiker interviewt haben, die gesagt haben, ja, wir haben eigentlich gar keine internen Beratungen mehr. Der sogenannte Parteifreund sticht schon aus der Konzeptsitzung, die eigentlich ganz diskret ablaufen soll, unter dem Tisch an seinem Smartphone spielend, die Thesen und Meinungen seines Parteifreundes unter dem Tisch an einen Journalisten durch. Also die Wände haben längst Ohren bekommen. Ich habe so verschiedene Indizien, Schlüsselerlebnisse gehabt, die mir gezeigt haben, da verändert sich Medienwelt so radikal und umfassend und es ist an der Zeit zu versuchen, sie zu beschreiben und die Muster und die Mechanismen zu beschreiben. Denn die müssen wir aus meiner Sicht kennenlernen, gerade in einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist.
Wie gehen wir denn jetzt mal so lösungsorientiert damit um? Also was müsste sich aus Ihrer Perspektive ändern, damit man von dieser sehr großen Gereiztheit, die schnell passiert, auch wieder ein Stück runterkommt?
Ich versuche in diesem Buch eine Bildungsutopie zu formulieren. Natürlich, viele Leute haben schon Bildung gefordert und das ist immer leicht gesagt. Aber ich versuche eine konkrete Bildungsutopie zu formulieren. Und meine Utopie sieht so aus, dass ich sage, die Ideale des guten Journalismus, ich weiß sehr wohl, es gibt auch viel schlechten Journalismus, aber die Ideale des guten Journalismus, Orientierung an Wahrheit, Skepsis, Bemühen um Transparenz, Fehleroffenbarung, zeigen, was man weiß, zeigen, was man noch nicht weiß, Diskurs- und Verständigungsorientierung, auch die andere Seite hören. Die Ideale des guten Journalismus müssen zu einem Element der Allgemeinbildung werden. Früher in einer anderen Zeit, Herr Preger, war es nur Ihre Aufgabe oder primär Ihre Aufgabe als Journalist zu fragen, was ist glaubwürdige, relevante, überhaupt veröffentlichungsreife Information. Heute im digitalen Zeitalter, in einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, ist es die Aufgabe eines jeden, die Grundfragen des Journalismus auf die seine Weise zu beantworten.
Das heißt, wir brauchen sowas wie ein Schulfach dafür oder eine AG oder so.
Eine AG würde mir nicht reichen und Schul-AG ist für mich ein Schreckenswort.
Ich wollte damit nur sagen, es ist ein praxisorientierter Ansatz, das wollte ich damit ausdrücken.
Ja, natürlich. Also Sie haben jedes Recht, das Wort AG noch 17 Mal.
Ich hatte auch gute AGs.
Ja, wie schön. Das freut mich für Sie. Aber dieses Schulfach wäre eben nicht nur eine AG, nicht nur wenige Medienkompetenzseminare, sondern ein Fach an der Schnittstelle von Philosophie bzw. philosophischer Ethik, Informatik, Sozialpsychologie und Medienwissenschaft. Ein Bemühen darum, die Kunst des öffentlichen Sprechens einzuüben, sich aber auch mit der Macht der veränderten Öffentlichkeiten zu beschäftigen, damit zu befassen, was bedeuten eigentlich Algorithmen für die Prozesse der Informationsauswahl? Was heißt eigentlich Quantified Self? Wie funktionieren die Techniken digitaler Desinformation? Also meine These lautet, Medienmündigkeit ist in einer liberalen Demokratie, die ihre innere Liberalität behalten will, die ihre Suche und ihren Streit und ihr Ringen um das beste Argument behalten will, eine Kernkompetenz schlechthin.
Wenn wir sagen, das ist eine Utopie, ne, dann kann man, das ist ja auch gut, dass Utopien Ziele formulieren, die noch ein Stück weit weg sind. Sagen wir mal, selbst wenn es irgendwann Geld dafür geben würde und ein Konsens gesellschaftlich und das passiert, das löst ja noch nicht die Frage des Heute und des Morgen. Also wir haben dieses Phänomen der großen Gereiztheit ja schon. Gibt es da auch eine Idee, wie wir dem begegnen können?
Naja, ich glaube, das sind alles Schritte auf dem Weg zu einer redaktionellen Gesellschaft, die man im Grunde genommen übermorgen beginnen kann. Natürlich das Schulfach, natürlich die Bildungsaufgabe, aber auch der Journalismus kann und muss sich aus meiner Sicht ändern. Er muss dialogischer werden, er muss sich transparent machen, er muss sich an dem einem Imperativ der Transparenz orientieren, den man so formulieren könnte, zeige deinem Publikum in jeder nur denkbaren Möglichkeit, wie die Information zustande gekommen ist, die du vermittelst. Versuche, die Qualität der von dir vermittelten Information deutlich zu machen, zu offenbaren. Das könnte konkret heißen, dass man in Netztutorials darüber berichtet, wie läuft eigentlich so eine Redaktionskonferenz ab, wie bedienen wir uns bei Nachrichtenagenturen, dass man, hat man natürlich teilweise schon Tage der offenen Tür hat, Schulprojekte, dass man sich verpflichtet sieht, eben nicht nur Informationen auszuwählen, sondern wesentlich über die Spielregeln der eigenen Branche auch zu berichten. Auch das kann ein Bildungsimpuls sein. Und dritter Vorschlag, den ich in diesem Buch mache, neben Schulfach, neben einer Transparenz- und Dialogorientierung des Journalismus, ist so eine Art Plattformrat. Also ich glaube nicht so sehr an die schnellen Gesetze, die lösen immer nur für ein sehr kleines, enges Segment etwas, nämlich diesen Bereich, in dem wirklich jemand in Form der Hassrede etwas formuliert hat, was tatsächlich auch justiziabel ist.
Damit außerhalb der Norm.
Außerhalb der Norm ist, aber es geht ja doch ganz wesentlich um eine ethisch-moralische Sensibilisierung. Und was ich mir vorstelle, ist ein Plattformrat, gebildet aus den Plattformunternehmern, aber auch aus Journalisten, Verlegern, Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, die überhaupt diese Plattform an ihre Diskurs- und Transparenzpflichten erinnern. Wir müssen als dann irgendwann mündige Bürgerinnen und Bürger lernen, die Plattform als ein Medium zu begreifen. Wir müssen lernen zu verstehen, wer uns auf welche Weise die Wirklichkeit in Gestalt von Algorithmen, durch Empfehlungsmarketing, was auch immer, zurechtschneidet. Und ich glaube, da können auch Plattformen noch sehr, sehr viel tun auf diesem Weg, sich eigene Ethikkodizes geben, zeigen, wie sie und in welcher Weise sie Öffentlichkeit verändern.
Ja, im Radio gibt es zum Beispiel Fair Radio als Plattform, die sich bemühen. Wissen Sie, was meine größte Sorge bei der Debatte ist? Dass das nicht gewollt wird. Dass wir letztendlich dabei eigentlich über eine Frage von Haltung reden, weil das ja unbequem ist. Also momentan funktioniert das System ja auch. Und man kann das System ja auch ganz gut bedienen und darin mitspielen. Also wir eigentlich über eine Frage reden, dass wir alle fast an unserer Haltung arbeiten, mit der wir sozusagen all dieses tun. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das gewünscht ist. Weder individuell noch im großen System. Das ist jetzt ein bisschen destruktiv, aber das ist meine Sorge.
Das wäre wirklich sehr destruktiv. Also ich bin da sehr viel weniger pessimistisch als Sie. Ich bin Bildungsoptimist. Sehen Sie, ich glaube zutiefst an die Mündigkeit und letztlich die Fähigkeit des Einzelnen, sich auch diese Mündigkeit zu erarbeiten. Es muss nur gewollt sein. Also nichts ist in dieser Welt ohne Alternative. Man kann sehr wohl sich überlegen, ein solches Schulfach einzurichten. Man kann sehr wohl im Journalismus darüber nachdenken, welche Spielregeln finden wir, um einen neuen Pakt mit dem Publikum zu begründen, gerade in Zeiten des Medienmisstrauens, gerade in einer Zeit, in der die Lügenpresseschreie lauter werden. Und man kann sehr wohl überlegen, wie man Plattformen, die ein irrwitziges Geld verdienen, eine irrwitzige Macht haben, von einem Werbedollar gehen 60 Cent inzwischen an Google oder Facebook. Man kann sehr wohl überlegen, wie man diese Plattform an ihre Transparenz- und Diskurspflichten erinnert. Nach dem Brexit-Schock, nach der nach dem Schmutzwahlkampf in den USA, nach dem Wahlsieg von Donald Trump, dessen Team immer wieder stolz behauptet, ja, man habe ganz wesentlich mit Hilfe und dank Facebook gesiegt.
Sagt Bernard Perks. Ein bisschen mehr auf Bildungsoptimismus setzen und Transparenz an den entscheidenden Stellen. Ich bin zum Beispiel auf Sie gekommen, als ich die Vorschau Ihres Verlages in den Händen gehalten habe von Hansa. Da stand eine Vorschau drin, die große Gereiztheit, und ich habe gemerkt, dass das ich für eines der wichtigsten, zumindest medialen Themen gerade halten. Professor für Medienwissenschaften, das Buch heißt Die große Gereiztheit. Sie waren heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.